SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Werner, es gab ja mal eine Zeit, da habe ich noch was Richtiges gemacht vor der Radiozeit.
Echt?
Ja,
da war ich. Hast du was gelernt?
Oder? Ja, so richtig. Da war ich bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Das war so 2011 und da hat der Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche gesagt, Gas, und er meinte Wasserstoff, ist das bessere Öl. Es wird Zeit für einen Ölwechsel. Was er meinte, war halt der Wechsel zum Auto mit Wasserstoffantrieb. Das war vor, jetzt lass mich rechnen, 8 Jahren. Mhm. Und zugelassen sind 392 Wasserstofffahrzeuge zum Januar diesen Jahres. Was lief da schief?
Vielleicht waren Sie der Zeit ein bisschen voraus. Das ist nämlich noch ein bisschen älter, die Idee mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Nicht nur bei diesem Hersteller, sondern bei ein paar anderen. Aber ich glaube, diese Debatte ist jetzt wieder so stark, weil manche Leute sagen, also Elektroauto mit Batterie ist eigentlich nicht optimal. Lass uns doch mal über was anderes nachdenken. So geht das ja manchmal. Jetzt haben wir 5 Jahre lang über Batteriefahrzeuge geredet und plötzlich hat sich von wegen Rohstoffe für Batterien und sowas, dann kriegt das einen schlechten Ruf und dann kommen wieder welche aus ihren Löchern und sagen, oh, da hatten wir noch was, wir haben da noch eine Alternative. Und sofort geht das große Gemetzel los, Batterie versus Wasserstoff. Das ist ja die Debatte momentan.
Oh ja, jetzt kommen auch natürlich Studien hoch, die ADAC-Stiftung,
exakt,
die Ludwig-Böllkopf-Stiftung sagt, die Kosten der Verkehrswende können gesenkt werden, wenn wir beide Technologien ausbauen. Wasserstoff und die rein batterieelektrischen Fahrzeuge. Und das müssen wir gleichberechtigt tun. Dann können wir auch Geld sparen. Und ich weiß nicht, wieso kocht das jetzt erst hoch?
Im Widerstand zur Batterie, ganz einfach.
Ja.
Das ist der Grund, warum es jetzt erst hochkommt. In Fachkreisen ist das ja die ganze Zeit ein Diskussionsthema. Und ich glaube, das zentrale Diskussionsthema ist, dass wir in einer Übergangszeit sind. Und die sind schwer zu managen. Und deswegen scheint das so ein bisschen wirr. Guck mal, über 100 Jahre haben wir einen Verbrennungsmotor gehabt. Im Grunde ist das so das Höhlenfeuer der Steinzeitmenschen weitergedacht in die Moderne. Du verbrennst etwas, einen fossilen Brennstoff, in dem Fall Öl, und der treibt dir ein Auto an. Das heißt, der treibt nicht wirklich ein Auto an. In Wahrheit ist nämlich ein Verbrennungsmotor eine fahrbare Heizung. Im Grunde erzeugt dieser Motor erstmal Wärme und nebenher ein bisschen Energie, mit dem man Räder treiben kann. Deswegen hat so ein Ding auch einen Kühler, das vergessen viele. Und deswegen hat es auch einen ziemlich beschissenen Wirkungsgrad. Also rein als Maschine ist das nichts Geniales. Mhm. Aber das haben wir 100 Jahre gemacht. Und jetzt soll was anderes kommen. Und die Suche nach diesem anderen, die ist enorm schwierig.
Aber was ist denn in den letzten 8 Jahren passiert, dass Zetsche medienwirksam Wasser trinkt aus einem Auspuff und sagt, das ist die Zukunft, das ist das neue Öl. Und wir haben 8 Jahre lang nichts gemacht.
Muss man erklären. Also, wenn man eine Brennstoffzelle hat, das ist ein sozusagen ein Stromerzeuger, der eine kalte Verbrennung macht. Also genau das Gegenteil dessen, was ein Verbrennungsmotor macht. Da werden Wasserstoff, das ist der Energieträger, und Sauerstoff aus der Luft verschmolzen zu Wasser. Und Wasser ist wirklich das Abgas. Übrigens auch eine interessante Fiktion. So eine Innenstadt, in der ganz viele Brennstoffzellen fahren, hat eine Mordsluftfeuchtigkeit. Aber mal davon abgesehen, was ist da passiert? Diese Technologie ist ins Hintertreffen geraten, weil die Batterieelektrizität sich phänomenal schnell entwickelt hat. Also das Auto hat ja auch Elektromotoren, das ist gleich wie bei der Brennstoffzelle. Mhm. Viele sagen ja, Elektroauto gegen Wasserstoff oder Brennstoffzelle ist Quatsch.
Ja.
Beides sind Elektroautos, nur das Speichermedium ist ein anderes. Also dieser Stack von Brennstoffzellen, der ist nicht so einfach zu handeln. Und Batterien haben sich phänomenal entwickelt, was Reichweite, was Leistung betrifft. Und deswegen ist so der Eindruck entstanden, also jetzt läuft alles Richtung Batterie.
Du verfolgst das aber ja schon lange. Ja. War das auch ein politisches Ding? Also ich meine die Förderung.
Okay.
Jetzt fördert man die Wasserstoffforschung. Mhm. Jetzt. Warum hat man hat das man, nicht schon vorher gemacht?
Hat man. Man hat ja diese Dinger gefördert. Ich war vor 20 Jahren auf Island, weil Island die Gesellschaft war, die gesagt hat, wir überwinden als erste Gesellschaft dieser Welt die fossilen Energien. Womit? Unter anderem mit Wasserstoff. Die haben gesagt, wir haben Strom durch Geothermiekraftwerke und durch Wasserkraftwerke. Damit machen wir Wasserstoff. Denn das ist die zweite Bedingung für diese Wasserstoffidee. Wenn du Wasserstoff herstellst mit normalem Strom aus Kohlekraftwerken, ist das Mist. Das ist für die Umwelt Mist, das ist ökonomisch nicht darstellbar. Also geht nur, wenn du erneuerbare Energien verwendest, Strom aus erneuerbaren Energien, daraus eine Hydrolyse macht. Wer mal Chemieunterricht hatte, der weiß das. Da steckt man so Kathodeanode in Wasser rein. Gott. In normales Wasser. Und du erzeugst zwei Dinge, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Wasserstoff fängt der Chemielehrer klassischerweise in einem Röhrchen ein und hält ihn über einen Bunsenbrenner. Dann macht es puff. Und deswegen heißt der Wasserstoff Knallgas. Auch Knallgas.
Das habe ich mitgenommen. Liebe Grüße an meine Chemielehrerin. Ich hatte immer einen Unterkurs, aber das weiß ich noch. Ja.
Also dieses Knallgas, das haben die Isländer hergestellt mit Hilfe von erneuerbarem Strom und haben damit Mercedes-Busse gefahren. Das gab ein Pilotprojekt, Mordsache. Das ist irgendwie stecken geblieben. Mhm. Es war immer zu teuer. Das ist bis heute das Problem.
Ja.
Es ist enorm teuer und es erfordert eine wichtige Entscheidung. Man muss Geld investieren, weil wir haben diesen Wasserstoff nicht in diesen Mengen. Der müsste hergestellt werden. Und das Zweite ist, er muss transportiert und verteilt werden. Und das genau, glaube ich, ist die entscheidende Frage. Und da kommen wir wieder zu dieser Übergangsphase. Wir sind in einer Zeit, wo gerade in Sachen Verkehr entschieden werden muss, wie fahren wir denn morgen? Fahren wir mit Elektroautos? Fahren wir mit Batterieautos, die wir an Stromleitungen aufladen? Die sind halt auch überall, diese Stromleitungen, rein prinzipiell. Nehmen wir Wasserstoff, da bräuchte man für Brennstoffzellen, da bräuchte man dann etwas aufwendigere, neue Tanken, weil Wasserstoff ein Gas ist, das muss man verdichten oder chemisch binden oder sonst wie. Also das ist Aufwand. Oder, was ja auch mal eine Idee war, wir machen aus Wasserstoff synthetische Treibstoff, den wir in Verbrennungsmotoren wiederum fahren. Also das ist so, dass die Wirtschaft vor einem riesigen Möglichkeitenbündel steht. Die leiden nicht darunter, dass es zu wenig technische Optionen gäbe. Es gibt zu viele. Du kannst nur eine umsetzen oder zwei.
Und dass natürlich gerade die Herstellung eines Wasserstoffautos und die Forschung sehr teuer ist, liegt schon mal daran, dass überhaupt gar keine Nachfrage da ist. Das Henne-Ei-Prinzip. Genau. Wir werden gleich darauf kommen, was eigentlich die Vorteile von Wasserstoff sind, aber auch die Nachteile gegenüber zum Beispiel einem rein elektrischen Auto. Ich habe noch gelesen, weil du meinst, es ist eine Mischung vielleicht aus beidem, also ein rein elektrisches Auto oder ein wasserstoffbetriebenes elektrisches Auto. Der Motorentwickler von Toyota hat schon im Dezember 2018 gesagt, eigentlich beides. Nur so kommen wir zur Verkehrswende. Die Brennstoffzelle wird sich bei einer Langstrecke durchsetzen, bei Autos, die keine Standzeiten brauchen, weil sie hat eine hohe Reichweite im Vergleich zu den elektrischen Autos. Und gerade wenn du einen schweren Laster hast, wenn du Busse hast und so ein E-Auto im privaten und städtischen Bereich. Und da kommen wir doch nämlich schon mal zu den Vor- und Nachteilen. Also warum reden wir überhaupt von einem Wasserstoffauto, könnte man jetzt fragen.
Ja, also ich glaube, das trifft die Glocke auf die 12. Mhm. Denn es ist einfach diese Diskussion, die da momentan toben, das eine gegen das andere ist alles Quatsch. Wir sind in dieser Übergangszeit. Wir wissen A, nicht wirklich, was kommt. Das kann niemand wissen. Das ist alles dummes Zeug. Und das Zweite ist, sehr wahrscheinlich kommen verschiedene Dinge. Es wird eben nicht wahrscheinlich nicht die Lösung geben wie den Verbrennungsmotor, der jetzt mal 100 Jahre lang so ganz alleine vor sich hingewerkelt hat, vom Mofa bis zum Düsenjet, sondern wahrscheinlich hat man unterschiedliche Optionen, weil diese Techniken unterschiedliche Vorteile haben. Und das, der Witz ist, wenn du ansprichst, der eine sagt dies, der andere sagt jenes, du kannst fast alles rechnen. Ich habe mal Studien durchgekämmt verschiedener Institute zum Thema Wasserstoff und Batterieelektrizität. Das ist sehr lustig. Weil
kommst immer zu einem anderen Ergebnis.
Ja, das sind alles Wissenschaftler, das sind seriöse Leute, die rechnen auch sicher richtig, aber es sind unterschiedliche Annahmen, unterschiedliche Unterstellungen, ganz einfach, wie sich Dinge entwickeln. Und dann kommst du zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Das werden wir abreiten müssen, das müssen wir erleben. Aber zurück zu deiner Frage, was hat welche Vorteile? Du hast doch selbst gesagt eben, was Wasserstoff für einen Vorteil hat.
Die Reichweite, genau. Generell müssen wir auch, glaube ich, noch mal einmal sagen, wenn Wasserstoff aus Wasser gewonnen wird, durch die Elektrolyse.
Und mit erneuerbaren Energien.
Und mit erneuerbaren Energien, wäre mein nächster Satz gewesen, dann können wir Wasserstoff CO2-arm, neutral bis arm herstellen. Und das ist natürlich schon mal das ganz Positive.
Ja, es geht ja um Klima. Es geht darum, das Klima zu schützen und aus dem CO2-Dilemma fossile Brennstoffe rauszukommen.
Ganz exakt. So, und wenn man jetzt sagt, naja, mein E-Auto fährt ja auch CO2-neutral, tut es, aber es tut es halt auch nur auf einer geringen Reichweite. Und ein Wasserstoffauto kommt im Endeffekt auf eine Reichweite von einem Verbrenner. Kann man so Pi mal Daumen sagen.
Ja, Stand heute, man muss ja immer sagen, und das ist schon die erste Annahme.
Ja.
Stand heute kann ich in so einem Auto für 600 bis 800 Kilometer Wasserstoff speichern und mit einem Brennstoffzellen-Stromgenerator dann dieses Elektroauto fahren. Mit Batterien komme ich vielleicht mit hohem Aufwand auf 400 Kilometer momentan. Und die Nachladezeit ist länger.
Das ist es nämlich. Also die CO2-Bilanz ist ungefähr gleich mit einem reinen batterieelektrischen Auto. Ja. Aber natürlich kann ich mein Wasserstoffauto theoretisch schnell betanken und ich habe auch keine schweren Batterien, die ich mit mir rumfahren muss. Wenn du jetzt an LKW denkst, an Nutzfahrzeuge oder auch an den Schienenverkehr, ist auch noch ein interessanter Punkt, da können wir nachher drauf kommen, dann ist natürlich das Wasserstoffauto in dem Fall besser.
Schienenverkehr, da hast du Oberleitungen, die fahren ja mit Strom.
Ach, denkst und das du, ist übrigens, entschuldige bitte mal, der Rhein-Main-Verkehrsverbund will in wenigen Jahren die weltweit größte Flotte an Zügen mit Brennstoffzellenantrieb einsetzen. Die Bestellung ging Ende Mai raus. Wo ich herkomme, liebe Grüße auf die Schwäbische Alb, da fährt die Diesellok. Und ich war letzte Woche in Traben-Trarbach im Urlaub, auch da fährt die Diesellok.
Ja, du hast recht. Und auch daran sieht man, es gibt einen Mix, heute schon, zumindest beim Verkehrsträgerzug. Ich glaube, dass das übrigens eine Geschichte ist, die auf den Autobahnen eine Rolle spielen wird. Auch dazu gibt es verschiedene Aussagen, aber es gibt seriöse Berechnungen, die sich mit Oberleitungen beschäftigen. Das Umweltbundesamt hat das zusammengestellt. Es ist wohl die wirtschaftlichste Art und Weise, Gütertransport zu betreiben, indem man tatsächlich wenigstens die Hauptverkehrsstrecken in Deutschland auf den Autobahnen mit Oberleitungen versieht und die LKWs mit dem Stromabnehmer fahren lässt. Auch das ist eine Option, die noch im Raum steht. Man könnte das mit Wasserstoff machen, stimmt. Aber Oberleitungen haben natürlich auch einen gewissen Charme und die Infrastrukturkosten. Das ist die nächste völlig unüberschaubare Geschichte. Was kostet uns das einzurichten? Die Infrastrukturkosten sollen bei diesen Oberleitungen wohl relativ gering sein im Vergleich zu allen anderen Optionen.
Gut, die Vorteile liegen also auf der Hand, die haben wir gerade behandelt. Jetzt immer noch die Frage, was ist schlecht? Es gibt eigentlich ein paar Vorurteile, die ich gefunden habe. Jetzt gehen wir mal nicht darauf ein, dass manche sagen, Wasserstoff ist gefährlich. Da gab es schon Studien, selbst 2003 hat schon die Uni in Miami 2 Autos in Brand gesetzt. Einer war ein Verbrenner, der andere war ein Wasserstoffauto. Die haben Löcher in die Treibstoffleitung gemacht. Beim einen kam eine Stichflamme raus, ging nach oben, das Auto stand noch da und der Benziner ist komplett ausgebrannt. Also darauf wollen wir jetzt nicht eingehen.
Aber das ist ein super Thema. Du weißt ja, in jedem Film, in dem ein Auto vorkommt, explodiert das nach einem Unfall. Auch das ist eine tolle Sache. Solche Dinge halten sich hart nicht. Deswegen glauben ja auch Menschen, Autos explodieren, wenn sie zusammenstoßen. Und bei Knallgas denkt man eben, die explodieren ja noch toller. Tut es aber nicht, das ist Quatsch.
Ja. Ist nicht so passiert. Ganz oft wird das Stichwort Wirkungsgrad genannt.
Ja, das ist auch wichtig.
Wirkungsgrad können wir ganz kurz erklären, indem wir sagen, das ist das Verhältnis von der aufgewandten Energie zu der dann wirklich nutzbaren Energie. Ein Brennstoffzellenauto kommt da nicht ganz so gut weg, aber es kommt immer noch besser weg als ein Verbrenner.
Also wenn man das wirklich von der Entstehung des Stroms bis zur Kraft auf der Straße rechnet, also Well-to-Wheel, dann kommt man ungefähr dahin, dass von der Energie bei einem batteriebetriebenen Elektroauto 70% effektiv genutzt werden. Bei einer Brennstoffzelle wären das über erneuerbaren Strom, Wasserstoff etwa 26%. Also sicher ist, dieses Brennstoffzellenauto hat einen deutlich geringeren Wirkungsgrad. Wenn man sich die Literatur anguckt, sagen die, ich brauche 2 bis 5 Mal so viel Strom, um ein Brennstoffzellenfahrzeug auf der Straße fahren zu lassen, wie ein batterieelektrisches. Ich sag's nochmal anders. Ich kann mit einem batterieelektrischen Fahrzeug 2 bis 5 Mal so weit fahren mit der gleichen Strommenge wie mit einem Brennstoffzellenfahrzeug. Das ist so Literaturstand. Auch das, wie gesagt, 2 bis 5 ist eine Riesenspanne, aber es ist ein deutlicher Unterschied.
Das sagen ja auch die Kritiker. Warum nicht einfach direkt auf Strom setzen? Das haben wir aber gerade eigentlich in den Vorteilen schon geklärt, weil ich mit dem wasserstoffbetriebenen Auto deutlich weiter komme. Stand heute.
Ganz genau. Das ist eben das, was das so schwierig macht zu sagen. Beides hat Vor- und Nachteile. Und du musst eine Entscheidung oder du musst als Unternehmen Entscheidungen fällen. Und da tun sie sich alle ganz furchtbar schwer. Jetzt machen wir momentan Ladesäulenförderprogramme, damit wir batterieelektrisch mal voranbringen. Weil unstrittig ist, dass im Kurzstreckenverkehr, im individuellen Verkehr die Batterieelektrizität sicherlich die Hauptrolle spielen wird.
Ja.
Und das Zweite ist, wie kriegen wir eine Wasserstoffinfrastruktur? Daran wird jetzt eben auch geforscht. Und ich glaube, es wird noch einen dritten Sektor geben. Man wird aus diesem Wasserstoff noch höherwertige Produkte herstellen. Wenn man den Wasserstoff mal hat, kann man daraus nämlich Treibstoff herstellen. Richtig flüssigen Treibstoff. Ein Kunstprodukt. Benzin. Und auch das wird ganz sicher gemacht werden, weil zum Beispiel Flieger, und das ist der Haupteinsatzbereich, glaube ich, in Zukunft, Flugzeuge, kann man mit Batterien schlecht fliegen. Die bleiben am Boden kleben, wenn du so viel Batterien da reinschaufelst.
Ja.
Und Kerosin, die brauchen Kerosin. Und dieses Kerosin kann man umweltfreundlich in Anführungszeichen und CO2-neutral nur herstellen, wenn man erneuerbaren Strom zu Wasserstoff verarbeitet, diesen Wasserstoff mit dem CO2 aus der Luft oder aus Abgasen wiederum zu Treibstoffen hochschafft. Das nennt man Power to Liquid. Also elektrische Kraft machen wir zu flüssigen Treibstoffen. Dann sind sie ja zumindest rechnerisch CO2-neutral. Wir haben mal drüber geredet, da oben in Flughöhe hat das noch schlimmere Wirkung.
Genau, unsere allererste Folge, es ging um Fliegen.
Genau, Klimazentrale, erste Folge in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder sonst wo gibt es die zu hören.
Okay, wir hatten noch darüber gesprochen, dass natürlich aktuell wenig Autohersteller darauf setzen. Bosch setzt gerade darauf und ist auch optimistisch. Mhm. Wenn es nach Bosch geht, sind 20% der Autos mit einer Brennstoffzelle ausgestattet 2030. Züge haben wir vorhin auch angesprochen. Ein großer Zughersteller setzt auch auf brennstoffzellenbetriebene Züge. Zumindest dort, wo keine Oberleitungen sind. Und man forscht gerade, und da gibt es auch Fördergelder vom Bundesforschungsministerium an grünem Wasserstoff. Mhm. Weil, wie gesagt, nur wenn wir erneuerbare Energie nutzen, um den Wasserstoff herzustellen, ist er auch CO2-neutral.
Da kommen wir noch zum ganz spannenden Punkt, finde ich. Die Frage nämlich, wie kommen wir denn zu diesem Wasserstoff? Wie kommen wir zu diesen Unmassen an Energie, die wir so speichern könnten, rein theoretisch? Da gibt es auch eine Menge Rechnungen zu, die nicht ganz kohärent sind. Das heißt, da stimmt nicht alles ganz überein. Aber wenn man eine Verkehrsentwicklung unterstellt mit viel Wasserstoff und Brennstoffzelle, brauchen wir in der EU, das ist eine Studie, die E-Fuels-Studie der Deutschen Energieagentur, 1,7 bis 3-mal mehr Strom, als wir heute erzeugen. Das macht deutlich, dieser Weg ist kein sehr effizienter, ist einer, der Energie verschleudert. Das macht auch ein Riesenproblem da. Und wir müssen dann ganz, ganz viel erneuerbaren Strom erzeugen. Stell dir mal vor, das 2,5-fache bis 4-fache der heutigen Stromerzeugung. Übersetzt das in deinen Kopf, in Windräder.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe in Bayern und Baden-Württemberg sehr, sehr, sehr viel mehr Windräder.
Ja, schon deswegen, glaube ich, ist dieser Weg einer unter vielen, einer, den man für Spezialsektoren wie Flug, für Schiff, für vielleicht große Lastwagen auf absehbare Zeit haben wird, nicht für die Automobilität. Dafür wird der zu wertvoll sein. Und ich glaube auch nicht, dass das in Deutschland erzeugt wird. Und da bestärken mich viele Studien drin. Und der Grund dafür ist, dass man bei uns einfach gar nicht so viel erneuerbare Energien erzeugen kann, um das zu machen. Das wird man auslagern. Und zwar in Länder wie Marokko oder Chile. Windreiche Küsten mit viel Sonneneinstrahlung. Also so Wüsten nahe an der Küste. Da ist ein Mordswindpotenzial, ein irrsinniges Sonnenpotenzial. In solchen Ländern kann man, das zeigen Modellrechnungen, dann Wasserstoff einigermaßen ökonomisch auch herstellen. Du musst das Zeug ja nicht nur erzeugen können, technisch gar kein Problem. Mhm. Es muss bezahlbar sein, damit es sich durchsetzen kann. Und dann kommen wir zu einer Aufgabenverteilung, die bestimmten Kreisen der Wirtschaft wieder sehr gefällt. Das könnte auch Saudi-Arabien machen, das können all die Ölstaaten ganz hervorragend machen. Die können dann weiter Öl produzieren. Synthetisches Öl aus grünem Wasserstoff.
Das wäre doch fantastisch.
Wenn du ein Scheich bist, ja.
Für die natürlich. Aktuell ist es natürlich teurer. Auch der Kraftstoff ist teurer, wenn du es im Vergleich zum E-Auto setzt. Selbst zum Diesel wahrscheinlich mehr. Und natürlich schon mal die große Sache, wo tanke ich überhaupt? Es gibt ungefähr 70 Tankstellen in Deutschland. Es sollen zum Jahresende 100 werden. Man sagt, um die 1000 wären nötig, damit ich überhaupt mit meinem Wasserstoffauto an Sprit sozusagen komme.
Ja, eben. Du brauchst ein Netz für Wasserstoff. Du brauchst ein Stromnetz, das muss ertüchtigt werden mit Ladestationen. Und du brauchst wahrscheinlich auch noch das klassische Tankstellennetz, nämlich für diese Synfuels, also für die synthetischen Kraftstoffe aus diesem Wasserstoff. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Infrastruktur, nämlich Ölunternehmen, die Benzin transportieren und Tankstellen, sondern du hast drei verschiedene Systeme am Start. Und das erfordert einfach Kosten.
So, und meine letzte Frage ist, glaubst du, wir kommen überhaupt dahin, wenn wir gerade gesagt haben, wenn, dann setzt sich's bei Nutzfahrzeugen durch oder vielleicht eben im Schienenverkehr, aber kommen wir überhaupt dahin, weil aktuell kostet ein Auto, davon abgesehen, dass die meisten deutschen Autohersteller bis auf einen Hersteller überhaupt gar kein Auto im Angebot haben und die Autos kosten zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Hm. Also wer kauft sich das? Henne-Ei wieder. Wenn sich's niemand kauft, wird er auch nicht weiterentwickelt.
Und das ist seit über 20 Jahren so. Tatsächlich.
Wo war das Wasserstoff?
Also ich glaube, Wasserstoff werden wir haben, wie gesagt, für diese großen Anwendungen. Ich glaube nicht, dass es so ein dichtes Wasserstoffnetz geben wird, dass man wie bei der Tanke einfach jederzeit mit seinem Privatauto dahin fährt. Da wirst du deinen Stromer in der Garage stehen haben, der auch als Speicher dann dient, der ferngesteuert geladen wird. Du gibst dann nur noch den Auftrag, ich will dann und dann wieder das Auto voll haben. Wann genau wie viel geladen wird, das wird sozusagen als Last ferngesteuert werden. Da gibt es tolle Möglichkeiten für Informatiker, sowas zu programmieren. aber das ist Digital Life und das wird an der Stelle kommen. Und Oberleitungen nicht zu vergessen an den Autobahnen. Also ich glaube, in 20 Jahren sieht der Verkehr schon ein bisschen anders aus.
Das glaube ich auch.
Und weniger Verkehr auf der Straße. Ich war am Wochenende wieder mal auf einer Autobahn unterwegs. Es geht ja mit Verlaub so gar nicht mehr weiter.
Nee, die Staumeldungen im Radio werden immer länger, sind mittlerweile Hauptbestandteil des Programms.
Straßen sind total kaputt von den LKWs.
Ja, die Baustellen nehmen zu. Und darum, wie schon bei der Elektrofolge, weniger Individualverkehr.
Gut, aber lass mal außen vor. Ich finde es faszinierend und das wäre mein Schluss. Wir haben technisch ungeheure Optionen. Es ist nicht so, dass wir in Verzweiflung verfallen müssten, ganz und gar nicht. Das ist doch gigantisch, was es da an Möglichkeiten gibt. Technisch alles darstellbar, überhaupt kein Problem. Nur die Ökonomie hat sich noch so nicht so richtig entschieden, womit sie Geld verdienen will.
Ja.
Und solange man sie mit klassischem Benzin Geld verdienen lässt, wird sie sich nicht entscheiden. Das ist meine Prognose. Deswegen bin ich für eine brutale Abwürgestrategie.
Die auch Bepreisung an von CO2.
Ja, weil das setzt Fantasien frei. Lass mal kommen. Und jetzt würgen wir auch an der Stelle hier ab.
Das machen wir und hören uns nächste Woche wieder hier in der Klimazentrale. Und wie immer gilt, Kritik, Wünsche, Themen, alles an klimazentrale@swr.de. Bis nächste Woche.